Okay, ich fange mal an. Bevor ich mit dem Thema des heutigen Abends anfange, ein Hinweis auf eine weitere Veranstaltung der Gruppe Kein Kommentar im Neuen Beiz am Roten Freitag am 17. Oktober um 18.30 Uhr gibt es ein Diskussionsangebot zu dem Thema und dem gleichnamigen Artikel in einem der letzten Gegenstandpunkte, der auch am Büchertisch erhältlich sein müsste, Kritik, wie geht das? Also Freitag, 17.10. um 18.30 Uhr im Beiz ist dieser rote Freitagtermin. Jetzt zum heutigen Thema. Deutscher Imperialismus haben wir auf das Plakat draufgeschrieben. Und das umfasst natürlich sehr viel. Und es umfasst auch ein Problem. Das, was westliche Außenpolitik macht, erst recht das, was europäische und deutsche Außenpolitik macht, hält eigentlich kaum einer für Imperialismus. Dieses Attribut, dieses Wort ist mehr für die östliche Seite, für Putins Militär- und Machtpolitik reserviert und so weiter. Vielleicht denkt der eine oder andere bei dem Thema, was ja ein Feld von vielen ist, auf dem sich diese Geschichten momentan abspielen, bei Waffenlieferungen an Gewalt und Imperialismus. Manche behaupten ja auch, dass Deutschland mit dem sogenannten Tabubruch erstmals Waffenlieferungen in ein tatsächliches Krisen- und Kriegsgebiet seine zivile Unschuld, die es sich bisher mehr oder weniger bewahrt hatte, verloren hat. Sowas will ja diese Kategorie des Tabubruchs zumindest kritisch andeuten. Die Behauptung, die ich an dem aktuellen Wirtschaftskrieg gegen Russland, der momentan vom Westen unter tatkräftiger Beteiligung Europas, der Europäischen Union und Deutschlands stattfindet, ist das, was man in der Sache nach ohne jede unbewiesene Polemik Imperialismus nennen kann, fängt viel früher an, nämlich schon auf dem Gebiet der Wirtschafts-, der ökonomischen Beziehungen zwischen Staaten. Das will ich mir exemplarisch rausgreifen. Wenn man zu den anderen Betätigungen und Aktionsfeldern westlicher deutscher Außenpolitik diskutieren möchte, gibt es auf jeden Fall dann nach den paar Thesen, die ich zum Wirtschaftskrieg vortragen will, Gelegenheit, auch darüber zu sprechen und zu diskutieren. Ich will es mal so einbetten. Dieses Zitat ist ja unglaublich oft referiert worden von Gauck irgendwann zu Beginn dieses Jahres. Deutschland muss mehr internationale Verantwortung übernehmen, notfalls auch mit militärischen Mitteln. Das war die Ansage und es hat nicht lange gedauert, bis diese Ansage von den praktizierenden Politikern in die Tat umgesetzt worden ist. Nicht nur Gauck, sondern auch Merkel und von der Leyen erklären zu Jahresbeginn noch als Ankündigung, dann am eskalierenden Konflikt mit Russland oder eben auch an den Waffenlieferungen in den Nordirak, ihrem Volk die Rolle, die unser Land in der Weltpolitik zu spielen gedenkt oder schon spielt. Und bei dieser Erläuterung fällt ungefähr in jedem dritten Satz die Kategorie Verantwortung. Das ist die Art und Weise, wie Deutschland deutsche Politiker rechtfertigen, warum es unabwendbar ist, dass Deutschland eine andere, eine aktivere Rolle als bisher in den internationalen Beziehungen spielt und zu spielen hat. Dieses Argument der Verantwortung, darüber mal den gedanklichen Einstieg. Oft auch verknüpft mit der rhetorischen Figur, wir können nicht wegsehen. Wir können nicht wegsehen, wenn Putin das Völkerrecht bricht. Wir können nicht wegsehen, wenn die ISIS einen Völkermord begeht. Ist einerseits total verlogen, was die Gründe angeht, andererseits aber auch durchaus eine Klarstellung zum eigenen weltpolitischen Programm, das man sich nicht nur vorgenommen hat, sondern auch schon ein Stück weit praktiziert. In all diesen Fassungen wird so getan, als sei Deutschland weniger ein Akteur internationaler Politik, jedenfalls keine größere Nummer, als vielmehr betroffen von der Gewalt und dem Terror anderer, von der Gewalt anderer Staaten, von dem Terror von Separatisten oder Milizen anderswo. Diese Wahrnehmung, wenn man mal eben dieses Hauptfeld der weltpolitischen Konfrontation sich hernimmt, ist, was Osteuropa betrifft, definitiv ein schlechter Witz. Wir haben es ja schon in Vorträgen und Diskussionen im Frühsommer dieses Jahres ein Stück weit erläutert. Die Frage, wem gehört die Ukraine? Dem Westen oder Russland? Wurde bekanntlich aktiv und offensiv von der Europäischen Union als auch von der NATO selber durch ihre friedliche Osterweiterungen auf die Tagesordnung gesetzt und wird weiterhin als in dieser Alternative gestellt. Auch nach der Aneignung der Krim wird deutlich gemacht, dass mehr als diese, wie es dann immer heißt, völkerrechtswidrige Aneignung der Krim Russland und dem russischen Präsidenten nicht zusteht. Und der Rest der Ukraine gehört definitiv und genauso alternativlos, kurz- und langfristig, Politiker nennen das unumkehrbar, ins Lager des Westens eingemeindet. Und auch diese zweite Front, um sie zumindest erstmal auch am Anfang schon zu erwähnen, an der sich die BRD momentan und verstärkt engagiert, ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Die Unterstützung irakischer Kurden mit Gewehren und Ausbildern findet bekanntlich in der Haupt- oder zweiten Krisenregion statt, wo die USA und ihre mehr oder weniger verbündeten Partner aus Europa seit über 20 Jahren einen War on Terror führen. Und zwar erklärtermaßen für die Durchsetzung und Herrschaft ihrer neuen Weltordnung, des Westens insgesamt, der USA insbesondere, der Europäer oder auch Deutschlands in zweiter Linie als Juniorpartner und Konkurrent. Und sogar die Kanzlerin hat in dieser Bundestagsdebatte über die Waffenlieferungen in den Irak wortwörtlich erklärt, dass die direkte Waffenhilfe und indirekte Hilfe für diese jesidischen Flüchtlinge in der Hauptsache deutschen Sicherheitsinteressen dient. Und mit diesen Worten und in diesen Kategorien unterstreicht die Chefin der führenden Wirtschaftsnation Europas den Rang wie den Anspruch Deutschlands, eine zumindest mit Weltordnungsmacht zu sein und darin besser zu werden, also militanter zu werden, und dass dieser aktuell geäußerte und betriebene politische Wille tatsächlich auch mehr handfeste militärische Fähigkeiten braucht. Das wird ja sehr, sehr drastisch vorgeführt an diesen Berichten, dass die Transall-Maschinen ihren Dienst gar nicht erfüllen. Und das sind alles Schauerstories, die eigentlich immer nur unterstreichen, dass die entsprechende Aufrüstung, für die man sich bisher nicht genügend gewappnet hat, auch tatsächlich sein muss. Aber eben in welcher Form wird den Leuten das verklickert? In all diesen Fällen außenpolitischer, es ist ja fast schon ein Sprachdenkmal geworden in den letzten 10, 15 Jahren, in all diesen Fällen außenpolitischer Intervention, was ja irgendwie sowas nahelegen will, man tut Eingreifen in etwas, womit man zumindest in erster Instanz urheberrechtlich gar nichts zu tun hat. In all diesen Fällen legt man Wert darauf, das eigene Interesse, das ja durchaus erwähnt wird, dass die Nation sich herausnimmt gegenüber anderen Staaten, in einen höheren Auftrag zu verwandeln, dem man eigentlich nur nachkomme bzw. nachkommen müsse. Und in dieser Fassung soll sich jeder gutwillige und gutmütige Bürger ein Bloß dazu denken. Also nicht aktiv selbst auf die Tagesordnung gesetzt, sondern die entsprechende Kategorie heißt dann herausgefordert durch so etwas wie externe Störer dieser zivilen friedlichen Weltordnung. Und diese Tour, sich zum Eingreifen immer zu rufen zu lassen, nimmt an diesem Interesse allerdings kein Jota zurück. Im Gegenteil. Die Beauftragung zur Gewalt, die man ausübt, durch entweder unterdrückte Menschen und Völker, durch Witwen und Waisen, die Brunnen und Schulen brauchen, und Polizei und Soldaten, die das bewachen, die Beauftragung zur eigenen Gewalt durch in anderen Fällen unterdrückte Werte wie ethnische, völkische Selbstbestimmung oder Religionsfreiheit oder andere Menschenrechten. Immerzu betont diese Beauftragung zur Gewalt genauso verlogen wie offensiv den Anspruch, das eigene Sicherheitsinteresse habe den Charakter eines Rechts, und die Nation sei dessen berufener Hüter. Die Interessen werden also nicht geleugnet, die diese Nation hat, sondern legitimiert. Und auf diese krumme Tour erhebt sich ein Staat, und diese Übung ist im Westen extrem beliebt und populär, auf diese krumme Tour erhebt sich ein Staat in den Rang des Richters über die Untaten sämtlicher Gewaltmonopolisten dieser Welt, in die Rolle des Anklägers von Verstößen gegen international gültige Gesetze, als auch des Verteidigers zivilisierter Regeln und Sitten, die sich in dieser Staatenwelt allseits gehören. Und wer so daherkommt unter der Kategorie der Verantwortung, übersetzt diese Dreifachrolle Richter, Ankläger und Verteidiger in einem. Der übersetzt diesen angemaßten und betriebenen Standpunkt einer Weltkontrollmacht und einer Weltaufsichtsmacht sehr dreist in ein nationales, sogar ein globales Wir. Wir müssen mehr internationale Verantwortung übernehmen, dass die verdammte menschliche Pflicht zum Nicht-Wegsehen hat, also zum Draufschlagen. Und all das wollen die westlichen Staaten als bloße Notwehr oder als bloße Schutzmaßnahme gegen externe Störer verstanden und gebilligt wissen. Die Verteidigung ihrer ist gleich unserer Weltordnung, die sie auch noch genauso moralisch unwidersprechlich und frech in so etwas wie freiheitliche Lebensart überhöhen, Ist eine Dienstleistung an einer fraglos guten Sache, deshalb muss sie unbedingt sein. Und ein Moment darf dabei nicht fehlen. Und das will ich heute mal ein Stück weit in den Mittelpunkt rücken. Ein Moment dieser quasi selbstverständlichen, dieser quasi natürlichen, dieser für alle Völker dieser Welt vorbildlichen Lebensart, soll man den Staaten des Westens extra hoch anrechnen. Die Tatsache, dass ihr, ich nenne das jetzt gleich mal so, obwohl das natürlich nirgendwo so unmittelbar gesehen wird, die Tatsache, dass ihr in der Tat sehr moderner Dollar- bzw. Euro-Imperialismus seine Kriege auch als Wirtschaftskriege zu führen versteht. Zwar nicht ausschließlich, aber eben auch und fürs Erste gegen Russland. Und diese Tatsache soll dabei entweder als die höhere, feinere Kunst des Erpressens oder auch als sehr vornehme Art der Zurückhaltung missverstanden werden. Dabei wird an dieser Front nur sehr deutlich, dass die etablierten kapitalistischen Weltmächte in der Staatenkonkurrenz einer wahrhaft globalen Marktwirtschaft nicht bloß über eine Waffe verfügen, sondern über mehrere Waffen. Und diese Waffe unter dem Titel Wirtschaftskrieg ist so etwas wie, so ist sie zumindest beabsichtigt, die perfekte Kombiwaffe aus Geschäft und Gewalt. Ich will also exemplarisch an diesem Feld des Wirtschaftskriegs erläutern, die Herkunft der Eskalation zwischen den Weltmächten in West und Ost, daher, wie sie alltäglich in ihren ökonomischen, politischen Beziehungen miteinander verkehren. Auch hier gilt der eigentlich sehr banale Satz, Kriegsgründe entstehen im Frieden, wann denn sonst? Und wenn man sich sowohl die Absicht als auch die Instrumente dieses Wirtschaftskriegs mal genauer anschaut, stellt sich heraus, der zivile Verkehr zwischen den Staaten ist nie nur zivil. In den guten wie in den schlechten Zeiten der Beziehungen ist dieser zivile ökonomische Verkehr zugleich das Instrument zur Beeinflussung und Kontrolle der fremden Hoheit und er steht immerzu unter dem Vorbehalt, dass diese Beeinflussung auch gut gelingt. Insofern sind beide Seiten dieses Worts ernst und wörtlich zu nehmen. Krieg mit dem Ziel, den gleichrangigen Gegner zur Aufgabe seiner weltmächtigen Ambitionen zu zwingen und Wirtschaftskrieg als das Instrument dafür, Russland zu der Regionalmacht, Originalton Obama, zu degradieren, als die der amerikanische Präsident Russland schon ausgerufen hat. In dem Sinne, Russland ist eine Regionalmacht, wo völlig klar ist, das ist es nicht. Aber der amerikanische Präsident will offenbar dafür sorgen, dass Russland nie mehr als eine Regionalmacht sein wird in der US-Weltordnung. Unter dieser Bedingung, dass dieses Ziel gelingt und die Instrumente verfangen, dann, aber auch nur dann, ist das momentan stattfindende Einschränken und Unterbinden von Geschäft einem richtigen Schießkrieg mit Gewehren und Panzern gleichzusetzen. So, das ist sozusagen der Rahmen und damit will ich auch die beiden Fragen beantworten. Was ist insgesamt an dem Spruch dran, dass mitten in den Zeiten einer Eskalation des Westens gegen den Osten, der Neugründung oder der Wiederbelebung der NATO, der Spruch heißt, kein neuer kalter Krieg. Was ist da dran, was ist da nicht dran? Und was wirft das seinerseits für neue Kampffelder zwischen den westlichen Partnern auf? Das wären sozusagen die beiden Themen, die ich mir erstmal vornehme. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland oder die Verwendung der Wirtschaft als politische Waffe. Erstmal kurz ein bisschen rekapitulierend von dem, was wir bisher dazu schon gesagt und aufgeschrieben haben, die Lage. Wenn man mal alle Rechtfertigungen der beiden Kampfparteien weglässt, Rechtfertigungen für ihre Ansprüche, für ihre Rechte, wie sie sie sehen und von der Gegenseite anerkannt bekommen wollen, dann sieht die Sache ungefähr so aus in Osteuropa. Russland, der Erbe der einzigen sowjetischen Weltmacht, wird von der Expansion sowohl der EU als auch der NATO, von einer Expansion, die mal im Gleichschritt stattfindet, mal durchaus auch unabhängig voneinander, nach Osteuropa, immer weiter aus seinem angestammten Machtbereich verdrängt, auf den es Anspruch erhebt und den es selbst nahes Ausland nennt. Durch diese Expansion wird Russland als politische Macht immer kleiner, als Schutzmacht von Partnern in diesem Raum immer wertloser und selbst als militärische Größe und verteidigbarer Raum immer angreifbarer gemacht. Russland selbst, bevor es diese Reißleine mit der Aneignung der Krim gezogen hat, selber hat eigentlich überhaupt keine prinzipielle Feindschaft gegen die EU und die NATO. Russland, ein fast vergessenes Faktum, wollte beiden Organisationen in den letzten 25 Jahren sogar schon mal beitreten. Es gab die Parole, eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok, durfte aber nach dem Willen der EU nicht. Den Grund haben sie auch gleich dazu gesagt, als Aufsichts- und Kontrollobjekt der etablierten europäischen Bündnisvormächte ist Russland viel zu groß und gewichtig und als dominierende oder mitbestimmende Macht in der EU will man die Russen da auf jeden Fall nicht dabei haben. Die Feindschaft, die Russland eröffnet hat, war eben diese Besetzung der Krim. Und diesen Rückgriff Russlands auf die militärische Gewalt und das, was damit erreicht wird, nämlich so etwas wie die Bewahrung seines restlichen Einflusses auf das nahe Ausland und seine eigene geostrategische Position, gestatten die USA und die EU nicht. Diese westlichen Staaten selber, es ist eigentlich fast müßig daran zu erinnern, aber die Wahrnehmung ist eben ein bisschen gestört und deswegen tue ich es doch, haben selber kein Problem, nicht nur im nahen Ausland, sondern überall auf dem Globus Aufständische auszurüsten und Staaten zu destabilisieren, die sie stören. Und sie haben auch kein Problem damit, direkt Krieg zu führen, wo sie ihre globale Vorherrschaft gefährdet sehen. Den Russen aber, sagen sie, das ist ja die offizielle Sprachregelung hier im Westen auch geworden, dass sich militärische Gewalt im Verkehr der Staaten heute nicht mehr gehöre, 19. Jahrhundert, und dass Einflusssphären der Vergangenheit angehören, während zur gleichen Zeit die Europäische Union ihre Einflusssphäre nach Osten ausdehnt und für die USA ist sowieso die ganze Welt ihre eigene natürliche Einflusssphäre. die halboffizielle militärische Selbstbehauptung Russlands in der Ukraine nehmen Sie als eine Herausforderung Ihrer Ordnungskompetenz in Europa und überhaupt auf der Welt und setzen das Kaputtmachen, das Niederringen, das stufenweise Zerstören der Machtmittel der anderen Seite und der Mittel dieser Ambition auf die weltpolitische Tagesordnung. Deswegen setzen Sie darauf, ein Wirtschaftskrieg wäre so etwas wie das geeignete Mittel. Und auch das eine ein Stück weit merkwürdige Wahrnehmung, dass dieser angesagte und geführte Machtkampf des Westens gegen Russland nicht gleich zu einem großen heißen Krieg mit oder ohne atomaren Schlagabtausch werden soll, präsentieren Obama unter der Überschrift keine militärische Option, vor allen Dingen aber Merkel und ihre europäischen Kollegen als so etwas wie Mäßigung und Zurückhaltung. Und man kann es ja auch mal so sehen, wenn man vornehm von den militärischen Maßnahmen zur Stärkung der Kiewer Regierung, von der allgemeinen NATO-Aufrüstung und der Umzingelung des russischen Territoriums absieht, dann beschränken sie sich tatsächlich auf so etwas wie Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Denen aber verlangen sie ab, trauen ihnen also auch zu, als Kriegsersatz zu funktionieren, als Zwangs- und Machtmittel, das den störenden Willen des anderen mit gewaltigen Kriegsmitteln ausgestatteten Souveräns zu brechen erlaubt. Und leider werden sie hier auch so verstanden. In der alternativen und Resten der friedensbewegten Szene ist es natürlich noch so, dass alle sagen, Krieg ist schlimm. Aber viele denken offenbar auch, Wirtschaftskrieg schätzt man als die zumindest weniger schlimme Alternative. Man hält ihn und zwar nicht nur vergleichsweise für zivil und stellt sich implizit, manche auch explizit, so hinter den imperialistischen Zweck, der durch diese nicht blutigen Zwangsmittel erreicht werden soll. Ganz explizit die grüne Opposition, die sich als Scharfmacher gegen Russland aufstellt. Und wenn es überhaupt so etwas wie leisen Protest oder einen veritablen Protest gegen diesen Wirtschaftskrieg gibt, dann kommt er ausgerechnet aus den Kreisen der deutschen Industrie, aus ihren Verbänden und dem Handelsblatt, dem Sprachrohr der Wirtschaft, der Wirtschaft, die die Opfer dieser Kampfmaßnahmen hauptsächlich mitzutragen hat. Und dann reden die Wirtschaftskapitäne vom Missbrauch ihrer Sphäre für politische Zwecke, für die es doch ihrer Ansicht nach andere Instrumente und Kanäle geben sollten. All das wirft tatsächlich die Frage auf, wie kann das denn eigentlich funktionieren, dass die Wirtschaft, der Waren- und Kapitalverkehr zwischen den Nationen eine Waffe sein kann? In welchen Händen ist sie das? Und welche Gegner sind damit zu treffen? Und ist ihr Gebrauch als Waffe überhaupt ein Missbrauch? Anders gesagt, was sagt dieser Gebrauch als Waffe über den internationalen Austausch von Gütern und Geld aus, von dem es ja nach wie vor heißt, er sei zum beiderseitigen Nutzen dadurch, dass sich die tauschenden Länder jeweils auf die Herstellung dessen konzentrieren, was sie am besten können, also irgendwie wechselseitiger Nutzen, wechselseitiger Austausch zum beidseitigen Nutzen, wenn auch nicht gleichgewichtig. Dagegen die These, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen können zur Waffe umgewidmet werden, weil sie von vornherein eine sind. Sie werden nicht erst durch ihren Abbruch und Entzug zum Machtinstrument von Staaten, sondern sie sind es von Anfang an. Dazu ein paar Argumente. Das eine ist vielleicht klar und trivial. Einen anderen Staat durch den Abbruch von Teilen oder dem gesamten Geschäftsverkehr zu schädigen, setzt voraus, dass der in diesen Verkehr aktiv verwickelt ist und für die Reproduktion seiner Wirtschaft die entsprechenden Lieferungen aus dem Ausland nötig sind. Darauf setzen ja die USA und die EU, wenn sie den Export, um mal dieses prominente Beispiel zu nehmen, von auch militärisch nutzbaren Dual-Use-Gütern, von Rüstungsgütern sowieso, und von Technik der Erdöl- und Gasgewinnung nach Russland verbieten. Eine solche Waffe funktioniert also nur gegenüber Staaten, die in den kapitalistischen Weltmarkt integriert sind, sich also in die vor allem von den USA eingefügte Weltordnung einfügen. Staaten also, die den Reichtum anderer Hoheitsgebiete für ihre eigene Wirtschaft und ihren nationalen Reichtum nutzen und nutzen wollen, gegen Länder wie Nordkorea oder früher gegen die Länder des Ostblocks geht und ging das nicht. Dabei, zweites Argument, wissen alle beteiligten Staaten, dass sie mit dem internationalen Geschäftsverkehr Abhängigkeiten zu anderen Staaten, zu anderen Hoheiten eingehen, die ihrerseits dieselben Abhängigkeiten auch nur deswegen eingehen, um ihre Wirtschaft und letztlich sich als Macht zu stärken. Sie machen sich also abhängig von anderen souveränen Staatswillen über ihren Standort, über ihre Wirtschaft, die sich ihrerseits an die Abhängigkeiten auch nur so lange halten, wie sie ihnen nützen. Jeder Staat begibt sich in die internationale Konkurrenz um Warenabsatz und Kapitalanlage und sonst irgendwas, mit dem Interesse, andere Staaten zu benutzen, sie zum Mittel der eigenen Stärkung zu machen, und zwar als Kapitalstandort und als Macht. Klar, Konkurrenz ist was anderes als Krieg. Und Konkurrenz, ja, das ist das Prinzip, wie die Staaten miteinander verkehren. Aber diese Bedingung gibt zugleich auch kund, nur wenn und wie und solange sie der eigenen Seite nützt. Keiner ist bereit, es ist kein Selbstzweck, und erst recht nicht, andere auf eigene Kosten zu stärken. Deswegen haben diese Wirtschaftsbeziehungen, wie sie von den Staaten betrieben, dann aber auch bilanziert und betrachtet werden. Immer zwei Seiten. Die Abhängigkeit, die man unzweifelhaft mit den internationalen Wirtschaftsbeziehungen eingeht, ist von Anfang an eine Chance und ein Anspruch, aber zugleich auch das Problem in jeder Wirtschaftsbeziehung. Die Staaten lassen sich nur darauf ein, wenn sie sie im Griff behalten können, jedenfalls kämpfen sie um diesen Zugriff auf das Steuern des Ergebnisses dieser Wirtschaftsbeziehungen permanent. Mit diesen Wirtschaftsbeziehungen ist also immer das Ringen um Kontrolle und Beherrschung der Partner verbunden. Das ist nicht mehr bloß ökonomisch, sondern das ist eben schon selbst ein politisches, ein Feld der Einsatz der Macht. Und nur für die Staaten in dieser Konkurrenz, die den politischen Willen des Partnerstaates bestimmen können, ist die Abhängigkeit von dessen wirtschaftlichen Beiträgen im und Export gut auszuhalten. Also, im Gebrauch der Wirtschaft als politische Waffe wird nicht irgendein unschuldiger Austausch nützlicher Dinge missbraucht. Vielmehr wird in dem ausnahmsweise jetzt zu besichtigenden Gebrauch der Wirtschaftsbeziehung als Mittel der Schädigung und Schwächung des Handelspartners Russland der politische, machtmäßige, wenn man so will, imperialistische Gehalt der ganzen sogenannten internationalen Arbeitsteilung auf dem Feld der Ökonomie geständig. Den bloß ökonomischen, nur durch beiderseitige Nutzenerwägungen bestimmten Außenwirtschaftsverkehr gibt es nicht. Auch zu den friedlichsten Zeiten, den gibt es nur in den Köpfen der Schönredner dieses Systems. Man kann es sich deutlich machen, wenn man mal nicht gleich auf die Ebene der unmittelbaren militärischen und Rüstungsauseinandersetzung begibt. Es ist ja ein wesentlicher Punkt im Verkehr zwischen Russland und der vor allen Dingen der Europäischen Union, dieser Energiesektor. Dieses abstrakte Prinzip, was ich eben geschildert habe, die Anerkennung fremder Souveräne zwecks Benutzung für die eigene Nation, das als Bedingung, unter dem dieser internationale Wirtschaftsverkehr steht, zeigt sich auf diesem Sektor exemplarisch sehr deutlich. Es ist daran zu erinnern, die EU kauft Russland Öl und Gas ab. Aber die eigene Energieversorgung darf keinesfalls abhängig werden von diesen Lieferungen. Deswegen gibt es ja immer zu die begleitende Klage, dass die Abhängigkeit Deutschlands oder Europas von Russland auf diesem Sektor viel zu weit geht. Und es gibt Versuche und Schritte, die Lieferanten und die Energiearten zu diversifizieren. All das steht erklärtermaßen unter dem politischen Motto, dass die EU-Staaten ihre nationale Handlungsfreiheit, Autonomie, gerade auf diesem Feld einer Schlüsselindustrie, nicht verlieren dürfen. Was umgekehrt heißt, sonst büßen wir unsere Freiheit zur Konfrontation gegenüber dem Handelspartner ein. Die Merkel hat unmittelbar, nachdem Deutschland ein neues Energiekonzept nach Fukushima verabschiedet hat, wieder allein aus diesem politischen Grund eine Kehrtwende eingeläutet, indem sie nach der Eskalation der Ukraine-Krise gesagt hat, jetzt muss Deutschland darauf schauen, dass es ganz anders unabhängig von russischen Energielieferungen wird. Andersrum verlangt man von Russland, dass, wenn man ihm schon seine Energierohstoffe abkauft, es sich die Abhängigkeit von der Verdienstquelle einleuchten lässt und sich politisch nicht daran stört, wenn die EU ihm gleichzeitig die Verbündeten in seinem nahen Ausland abspenstig machen. Und zwar sowohl als wirtschaftliche Partner als auch als politische Verbündete. Das Assoziationsabkommen mit der Ukraine, ohne jetzt auf die Vorgeschichte eingehen zu wollen, hat das eigentlich in diplomatische, vertragliche Form gegossen. In diesem Sinn ist dieses Assoziationsabkommen ein Heraustrennungsabkommen aus dem Einflussbereich Russlands, insofern ein Stück Machtgewinn der EU und Entmachtung Russlands. wenn die Ukraine den EU-Binnenmarkt, die EU-Finanzquellen und deren Kapitalmacht nutzen will, wenn sie vom Benutztwerden durch europäisches Kapital leben soll und will, dann muss sie sich aber auch politisch ganz und gar der EU verschreiben, sich deren Recht unterwerfen und die ganze Staatsräson auf die Zugehörigkeit zur EU ausrichten. Also auch das, kurz gesagt, der doppelte Effekt einer ökonomischen verstärkten Zusammenarbeit und dem politischen Gemachtgewinn, den man daraus erklärtermaßen ziehen möchte. Unterm Strich, wenn jetzt diese Handelsbeziehungen mit Russland abgebrochen werden, dann ist auch völlig klar, dass diese Waffe, ich nenne es erstmal so, den Preis hat, dass auch das eigene nationale Verdienen an Russland geschädigt wird. Und es ist auch klar, dass sich ein Staat den Einsatz dieses Instruments, dieser Waffe Wirtschaftskrieg leisten können muss, um beim anderen Wirkung zu erzielen. Also setzt, und das ist ja auch der Fall, der Einsatz dieses Mittels schon sehr asymmetrische Handelsbeziehungen zwischen den beiden Seiten voraus. Auf der einen Seite, wenn Welthandelsnationen wie die USA und die ganzen europäischen Länder und die stärksten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland hat nun mal Deutschland in Europa, die im Prinzip alles selber herstellen und manches zustande bringen, was andere Länder gar nicht können, es ist denen deswegen sehr gut verkaufen können, damit auch eine erpresserische Machtposition beim Verhandeln über Wirtschaftsverträge haben. Und auf der anderen Seite die Rohstoffländer, die über diese Potenzen im wahrsten Sinne, im doppelten Sinne des Wortes nicht verfügen. Der Erfolg des eigenen Kapitalismus, die produktive Anwendung einer im Vergleich besonders günstigen und leistungsfähigen nationalen Arbeitskraft spielt so einer Nation wie den unsrigen noch vor und neben dem Geld, das sie für die Waffen ausgeben kann, eine Welthandelsposition ein, die selber wiederum ein Machtmittel ist. Und damit komme ich zu dem Teil, der vielleicht etwas schwieriger nachzuvollziehen ist. Ich versuche mich deutlich zu machen, wenn es Fragen oder auch andere Antworten dazu gibt, dann können wir das auch in der Diskussion nochmal aufgreifen. Das ist eben die Abteilung, der Besitz und der Einsatz von Weltgeld als Machtmittel in einer Konkurrenz zwischen Staaten, die von ökonomischen Rivalen zu politischen Feinden geworden sind. Und da muss man feststellen, alles das, was ich jetzt zunächst mal allgemein über Wirtschaftssanktionen gesagt habe, ist das erste und noch nicht mal das halbe Kapitel. Finanzsanktionen sind etwas ganz anderes als das punktuelle Handelsverbot dieser oder jenen Ware. Sie zielen im Endpunkt auf den Ausschluss eines Staates aus dem globalen Kapitalismus, weil das Geld und der Kredit dessen Lebensmittel ist. Erstmal kurz, weil ich nicht unterstellen kann, dass wir da alle den gleichen Informationsstand haben. Ein kurzer Überblick über das, was das Herzstück dieser Sanktionen und des Wirtschafts- und Finanzkriegs ist. Der ist explizit beschlossen in mehreren Stufen. Stufe 1, Reiseverbote und Einfrieren der Auslandskonten von Stützen des russischen Regimes und mittlerweile auch von Unterstützern der russischen Separatisten in der Ukraine. Zweite Stufe, Ausschluss russischer Großbanken und Energieriesen vom europäischen und amerikanischen Kapitalmarkt. Sie dürfen langfristige Schuldpapiere, Aktien und Anleihen auf sich nicht mehr verkaufen auf diesem internationalen Kapitalmarkt. Sie dürfen keine Schulden machen oder Kapital für sich einsammeln. Dritte Stufe, denselben Institutionen, Banken und staatlichen, halbstaatlichen Konzernen, werden vom Geldmarkt, vom internationalen Geldmarkt ausgeschlossen. Vierte Stufe, bisher von Großbritannien gefordert, in der EU nur diskutiert, Ausschluss der russischen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr, von diesem in Belgien ansässigen internationalen Banken-SWIFT-System. Und fünftens, Extrem- und Endpunkt der ökonomischen Isolation, die man in diesen fünf Stufen betreibt, Ausschluss auch der russischen Zentralbank vom Zahlungsverkehr der Zentralbanken. So, das hört sich jetzt alles so, ja, trocken an. Es steckt aber in diesem ganzen Zahlenwerk eine ganze Menge politischer Gewalt. In jeder Hinsicht. Das Einfrieren der Auslandskonten, um mit der ersten Stufe anzufangen, einiger russischer reicher Bürger, führt der russischen Führung vor Augen, erstens, wie viel Kontrolle über ihr wirtschaftliches Innenleben sie schon aus der Hand gegeben hat, als sie ihren Bürgern die Benutzung des Weltmarkts erlaubte. Und das heißt nicht nur, dass reiche Russinnen in Baden-Baden sich sauteure Handtaschen kaufen. Sondern die ihr Geld nicht für privaten Konsum, sondern zum Investieren ausgeben. Die vergleichen Profitchancen und die Sicherheit von Geldanlagen im Inland und tragen ihr Vermögen ins Ausland, wohin wohl, ins westliche Ausland, zu europäischen und amerikanischen Banken und halten diese Vermögen in Dollar und Euro. Also in Institutionen legen sie ihr Geld an, denen ihr privates Geldinteresse mehr vertraut, und in Weltgeldern, denen sie eine größere Wertstabilität zutrauen als ihrem Staat und seinem Rubel. Und zweitens demonstriert dieser Akt, schon die erste Stufe des Ausschlusses, dass die Heimatstaaten dieser Banken über die Fähigkeit verfügen, über den Einschluss Russlands in den Welt- und Finanzmarkt, mit einem einzigen Verwaltungsakt russisches Vermögen zu enteignen und russischer Verfügung zu entziehen. Auch der russische Staat kann sich an den Privatvermögen seiner Bürger, seiner reichen Bürger, seiner Kapitalisten nicht mehr bedienen. Das schon auf Stufe 1. Stufe 2 und 3 schneiden die russischen Banken vom Kredit in USA und Europa in Dollar und Euro ab. Das ist ganz klar. Das ist ein Schlag in die Bilanzen der Geldhäuser, die längst in die internationale Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeiten, ins Kreditnehmen und Kreditgeben verwickelt sind, die deswegen längst klar definierte Tilgungs- und Zinspflichten haben, die sie normalerweise durch die Fortschreibung und die Aufnahme neuer Kredite erfüllen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Das ist ihnen untersagt, die stehen auf dem Index. Und damit wird ihnen der Kredit entzogen, auch für die russischen Kunden dieser Banken, und zielt insgesamt auf den Entzug des kapitalistischen Geschäftsmittels schlechthin. Schließlich beruht das mal von der Seite her, was Kredit ist, die ganze sagenhafte Fähigkeit der kapitalistischen Wirtschaft, immer zu wachsen zu können, darauf, dass der Kapitalvorschuss, das heißt Investitionen, getätigt werden können, nicht bloß nach Maßgabe dessen, was sie in der Vergangenheit schon auf dem Weltmarkt verdient haben, sondern nach Maßgabe dessen, was sich nach dem Urteil spekulierender Finanziers dieser Investitionen in der Zukunft verdienen lässt. Insofern zielt der Schlag gegen den Kredit auf das Geschäftsmittel schlechthin, von dem diese Investoren, genauso wie die Staaten, die sich an ihnen bereichern möchten, leben. Das ist, Kredit ist ihr Lebensmittel. Insofern, das große Wort Enteignung findet da statt, ist tatsächlich nicht zu hoch gegriffen, weil die Abhängigkeit vom Weltmarkt erst und Welt- und Finanzmarkt tatsächlich möglich macht, einen Stück politischen Zugriff von außen auf russischen Reichtum vorzunehmen und der nichts dagegen machen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kann das eigentlich in dieser Welt? Wer kann anderen Staaten Geld und Kredit entziehen? Das kann im Prinzip jeder, in der Realität aber doch nicht jeder. Und das führt eigentlich darauf hin, dass sich in diesem ökonomischen und finanziellen Verkehr, den die Staaten miteinander in einer globalisierten Marktwirtschaft und Kreditwirtschaft zueinander eingehen, es unglaublich darauf ankommt, welche politische Uniform ein Geld, eine Währung hat. Das liegt daran, dass das politisch geschöpfte Geld sich durch den Gebrauch, den die Banken davon als Mittel der Kapitalverwertung machen, bewährt. Sein kapitalistischer Nutzen, das heißt, was das Geld als Kapital eingesetzt für den Zweck seiner Vermehrung, für Wachstum taugt, das produziert die ganzen gewaltigen Unterschiede der nationalen Währung und macht sie tatsächlich zu einem auszunutzenden Mittel. Die Staaten, die so etwas wie eine lohnende Ausbeutung ihrer nationalen Arbeitskraft hinbekommen und mit den Resultaten wie zum Beispiel Europa, wie Deutschland, damit auf dem europäischen oder Weltmarkt langfristig Erfolg haben und anderer Nationen Geld verdienen, verschaffen damit ihrem Geld eine wachsende internationale Nachfrage. Die Nachfrage nach Dollars und Euros ist unvergleichlich höher als die Nachfrage nach anderen Währungen, auch nach dem Rubel. Und wenn man das nicht erzielt, dann sinkt entsprechend das Bedürfnis, solche Gelder in den Fingern zu haben. Das drückt sich sehr begriffslos aus in dem Wechselkurs zwischen den Währungen. Und das drückt aber nicht nur eine quantitative Wertentwicklung der nationalen Kreditgelder gegeneinander aus, sondern, das ist jetzt wichtig, einen richtig gehend qualitativen Unterschied. Das Geld der wenigen super erfolgreichen Kapitalstandorte brauchen die Geschäftsleute der ganzen Welt zum Einkaufen, zum Investieren und um ihren Standort aufzumöbeln. Weil dieses Geld die beste, sichere, sicherste Garantie dafür ist, dass es sich womöglich auch vermehrt. Also sind alle scharf auf diese Währung. Also kommt es dazu, dass alle scharf auf die 2 bis 4, 5 Weltgelder sind, weil diese Weltgelder so etwas wie vergegenständlichten kapitalistischen Reichtum per se darstellen. Den ganzen scheinbaren Ausflug in die Welt der Ökonomie und des Kreditsystems rückübersetzt in, was hatten das eigentlich in der Machtauseinandersetzung für eine Bedeutung. Wenn das vergegenständlichter kapitalistischer Reichtum ist, dann ist das Schädigen der Geschäftsbeziehungen und der Finanzbeziehungen mit der anderen Art, mit der anderen Seite der Hebel und kann ein Hebel sein, die Machtquellen der zum Feind erklärten Souveränität auf der anderen Seite tendenziell zu zerstören und kaputt zu machen. Deswegen durchaus zu Recht diese Konnotation, diese Verbindung Wirtschaft und Krieg. Und das hat nichts damit zu tun, das eine ist, natürlich ist das eine weniger blutig als das andere. Aber man kann sich ja auch mal so umgekehrt vormachen. Jeder weiß von allen Handels-, aber eben auch Finanzembargos, dass es darauf gemünzt ist, dass man dadurch sowohl die kleinen als auch die großen Wirtschaftsbürger der anderen Nation ärmer zu machen oder sogar auszuhungern und damit die Loyalität, die sie zu ihrem Staat haben, auf eine harte Probe zu stellen, wenn es heißt, unter den neuen Bedingungen leben wir nicht mehr so gut oder nicht mehr so bescheiden, womöglich gar nicht, wenn alle möglichen Güter nicht mehr ins Land kommen, die wir zum Leben brauchen. Dasselbe fürs Kapital, wenn die Güter, nämlich Waren und Geldmittel, nicht mehr ins Land kommen oder auswärts auf dem Weltmarkt beschlagnahmt werden. Insofern zielt es auch auf eine Entzweiung zwischen Führung, die die Feindschaft betreibt gegen den Westen, und allen Teilen des Volks der jeweiligen nationalen Klassengesellschaft. Es zielt also unmittelbar diese Waffe auf die Machtquellen des anderen Staates, und das ist der gute Grund dafür, warum der Westen darauf setzt, dass dieses Instrument tatsächlich es hinkriegen kann, eine ähnliche Wirkung zu erzielen, wie das, was man ansonsten nur mit Bomben hinkriegt. Nämlich eine Beeinflussung, das Brechen des feindlichen Willens. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, was ich jetzt angerissen habe, und ich hoffe, der rote Faden zumindest ist deutlich geworden, dann merkt man, wie daneben es ist, den Wirtschaftskrieg mit einem ganz merkwürdigen Fragezeichen zu versehen oder sogar mit einer Behauptung zu versehen, die heißt, ach, ob das wirkt. Sowas von Zahnloses an Sanktionen haben wir noch nicht erlebt. So waren zumindest die Stimmen, als die ersten Stufen dieser Sanktionen eingeleitet wurden, und sie sind auch nicht verstummt. Also vor ein paar Tagen noch schreibt die FAZ, nach einigen Wochen und Monaten Wirtschaftskrieg gegen Russland, die Sanktionen wirken überhaupt nicht. Woran sieht man das? Weil Putin noch nicht nachgegeben hat und weiterhin an seinem Anspruch auf die Ukraine festhält. Das ist irgendwie absurd. Das ist genauso absurd, wie wenn man in einem richtigen heißen Krieg sagen würde, wir haben die ersten Bomben geworfen und sie bewirken nichts, außer Tod. weil der Feind noch nicht kapituliert hat. Da muss man schon mal festhalten, auch Wirtschaftskrieg ist ein Kampf und nicht mit dem ersten Zug vorbei. Und vor allen Dingen muss man festhalten, es ist eigentlich unübersehbar, dass die Sanktionen sehr wohl wirken, dass sie sehr wohl teilweise sogar schon durch ihre Androhungen Wirkungen gezeitigt haben, die darüber hinausgehen, was die jeweilige Eskalationsstufe eigentlich ausdrücklich verlangt. Wie kommt das? Die Sanktionsmächte können nämlich etwas ausnutzen, sozusagen die private Geldgier der globalen Anleger sich zunutze machen. Und die kommt ihnen in ihrem politischen Kampf gegen Russland sehr zugute. Mit ihren schon verordneten und weiter angedrohten Finanzsanktionen verunsichern sie einen Sektor des Kapitalismus, der ja insgesamt durch Spekulation und das Rechnen auf die Zukunft bestimmt ist. Jeder kennt es aus solchen Meldungen, naja, also ob das jetzt so sicher ist, nicht nur in die Ukraine zu reisen, sondern auch sein Geld dort arbeiten zu lassen. Naja, ganz klar, es hat eben das hervorgerufen, was schon 3 Tage nach den ersten Gegenmaßnahmen des Westens in der internationalen westlichen Presse bejubelt worden ist, nämlich Moskauer Börse auf Talfahrt. Auf einen Schlag ein Drittel Entwertung, das in Aktienkursen berechnenden russischen Staatsreichtums in privater Hand. Und die Tendenz der Entwertung des Rubels, der Volatilität russischer Staatspapiere und so weiter, geht nach unten. Und man macht eben mit niemandem gern Geschäfte, der zugleich auf einer schwarzen Liste steht. All das wirkt teilweise schon durch die Androhung, und es wirkt erst recht, wenn private Investoren, scheue Rehe wie sie sind, das Risiko meiden und selbst höchstpersönlich und vorauseilend den Geschäftseinbruch russischen Reichtums herbeiführen, den die Sanktionsmächte mit ihrem Embargo, mit ihrem doppelten Embargo bezwecken. Ein letzter Punkt, warum das tatsächlich nicht nur eine lokale oder regionale Geschichte ist. Und deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, ein Wirtschaftskrieg neuen Typs. Es ist nicht so, dass das zum ersten Mal in der Weltgeschichte stattfindet. Gegen den Irak unter Saddam, gegen den Iran, gegen andere Staaten, die irgendwie zur Achse des Bösen gerechnet wurden, gab es immer schon so etwas wie das Versuchen des Aushungerns, des Ausblutens der Ökonomie als quasi militärische Waffe. Neu daran ist zweierlei. Erstens das Kaliber, dass man sich vorgenommen hat, wenn man versucht, Russland inzwischen seit über 20 Jahren ein veritabler Teil des Weltmarkts, auch des Weltfinanzsystems, zu treffen. Zweitens, dass man sich gerade auf dieses Feld begibt, dass eben ein ganzer Großteil des internationalen Reichtums auf dem Sektor von Aktien und Kreditpapieren und Handel versammelt ist. Also ihr kennt ja alle diese Zahlen, dass das, was, wenn irgendwo eine große Bank zusammenkracht, wenn irgendwo Hedgefonds oder sonst irgendwas zusammenkrachen, das immer gleich so im Wert von 37 Volkswirtschaften der dritten Welt sich abspielt. Und auch das in Geldkapital angelegte Kapital, das Bruttosozialprodukt der jetzt sogenannten Realwirtschaften um ein Vielfaches übersteigt. Diese Tatsache, wie das Kapital dieser Welt angelegt ist, in welchen Sektoren, wie sich das auf Realwirtschaft und Geldwirtschaft verteilt, macht sich dieser Wirtschaftsboykott, der in erster Instanz ein Finanzboykott ist, der Einsatz einer Universalwaffe für alles zu gebrauchen, viel mehr als Dual Use bei diesen Gebrauchswerten, sondern auf diesem Sektor eigentlich das universale Lebensmittel aller Staaten und damit auch die Finanzierungsbasis für Haushalt, Rüstung und die Kriege, die sie gegeneinander führen. Das ist tatsächlich nur möglich auf der Basis, dass die Staaten international nicht nur über Warenverkehr, nicht nur über Kapitalexport, sondern eben vor allen Dingen auch über ihre Finanzbeziehungen voneinander abhängig sind. Und diese Abhängigkeit ist jetzt das, was diesen Sektor zur Waffe qualifiziert. Nicht nur der Absicht nach, sondern ein ganzes Stück weit auch schon der Wirkung nach. Vielleicht ein letzter Punkt noch dazu. Was daran neu ist, stimmt, das hatte ich eben eigentlich noch vergessen, da wollte ich auch drauf raus. Das hat schon was sehr Globales an sich. Das hat aber auch deswegen was sehr Globales an sich. Weil wenn man sich auf diesem Sektor ein Kaliber wie Russland vornimmt und quasi politisch verfügt, dass es auch, wenn man mal diesen Begriff übertragen möchte, weltmarktmäßig, ökonomisch, finanziell zur Achse des Bösen gehört. Also den Einschluss Russlands in den Weltmarkt, der ja erheblich zugenommen hat, dafür nutzt, um Russland politisch von diesem Weltmarkt auszuschließen, dann fordert man damit nicht nur den russischen Souverän selbst heraus und buchstabiert ihm den Preis dafür, den er zu zahlen hat, dass er sich weltpolitisch daneben benommen hat, sondern dann fordert man auch den ganzen Rest der Welt heraus, wie es sich zu diesem Wirtschaftskrieg neuen Typs stellt. Das merkt man zum Beispiel daran, dass, wer die Zeitungen liest zu diesem Thema, sofort die Klage oder die Sorge auf dem Tapet ist, ob andere Staaten in dieser Einheitsfront des Westens gegen Russland tatsächlich mitmischen oder ob sich nicht türkische Gemüsebauern oder chinesische Ökokonzerne an dem Warenboykott gegen Russland auf diesem Sektor der Nahrungsmittelindustrie tatsächlich halten oder in die Lücke springen und die Geschäfte machen, die der Westen seinen eigenen Kapitalisten untersagt. Also ist sofort mit dem, was ja auch keine harmlose Sache ist, bilateralen Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland zugleich multilateral die ganze Welt herausgefordert, ob es sich positiv oder negativ zu diesem erklärten Sanktionsregime des Westens stellt oder ob sie dazu bereit sind, es zu durchbrechen, dann aber auch ihrerseits damit rechnen müssen, dass sie quasi wie Streikbrecher behandelt werden, die aus dieser Einheitsfront, die der Westen auch vom Rest der Welt verlangt, ausscheren. Also Boykottbrecher. Und das schließt auf der anderen Seite ein, wie ernst und wie global man es nimmt, diese Front über einen weltweiten Wirtschaftskrieg und Finanzkrieg gegen Russland zu entscheiden. Dass auch letztendlich die eigenen Schäden, die die eigene Wirtschaft durch den Abbruch oder die Einschränkung der Beziehungen erleidet, kennt, einkalkuliert und in Kauf nimmt. Die eingangs erwähnte Protestnote der Deutschen Industrie- und Handelskammer gegen die Kriegstreiber in Berlin bezieht sich ja auf so etwas, dass sie tatsächlich wie eine Heimatfront gerade die Geschäftemacher als die Exekutoren ins Auge gefasst werden, die ihre ökonomischen Interessen am Profit machen, am Realisieren ihrer Profite durch den Verkauf der Waren auch auf dem russischen Markt, in den Dienst der politischen Feindschaft gegen den bisherigen und einstweilig ja auch teilweise noch gegebenen Handels- und Vertragspartner Russland stellen sollen. Also was hier stattfindet, ganz klar bei einem Wirtschaftskrieg, ist die Unterordnung der Ökonomie unter die Politik, unter ihre weltpolitischen Zwecke. Es wird ein patriotischer Dienst seitens der eigenen Wirtschaft verlangt, um diese Front zu schmieden, weil es ist ja nicht der Staat, der die Geschäfte macht, sondern es sind die großen Konzerne. Alle großen deutschen DAX-Konzerne haben Filialen in Russland. All das soll jetzt gekappt werden, weil Russland es nicht mehr verdient, dass man an ihm verdient. Damit, um das mal fazitmäßig zu sagen, mit dieser Benutzung der Wirtschaft, mal von der Seite her, die Erläuterung des Wort Imperialismus und eben in diesem Falle gerade die wirtschaftsführende Wirtschaftsnation Europas, deutscher Imperialismus. Mit dieser Benutzung der Wirtschaft als Waffe zur Brechung eines fremden Staatswillens bekennen die Sanktionsmächte, also auch die Deutschen, dass der zivile Verkehr, den sie mit Russland wie mit anderen Staaten pflegen, dass die geschäftliche Benutzung und Ausnutzung der Handelspartners nicht der einzige und erst recht nicht der höchste Gesichtspunkt ihrer Beziehungen ist, sondern dann, wenn ein Übergang gemacht wird, und wir sind gerade in einer Übergangsstufe von den Waffen der normalen, alltäglichen, zivilen Konkurrenz hin zur Konkurrenz der eigentlichen Waffen, die man sich für die Beendigung dieses friedlichen Wettbewerbs aufbewahrt. und den anderen nicht benutzen, sondern kaputt machen will, den politischen Willen brechen will, dass dieser Übergang aus dem hervorgeht, wie die Staaten miteinander verkehren und zugleich aber auch die Notwendigkeit des Abbruchs und die Tauglichkeit der Waffen, dass man sagt, sonst profitieren wir davon, dass wir Geschäfte machen. Jetzt will diese Nation davon profitieren, dass wir die Geschäfte mit euch nicht mehr machen. Weil es hilft, dem anderen seine Machtmittel zu entziehen, ihn tatsächlich ein Stück weit über den Einschluss in den internationalen Kapital- und Finanzmarkt zu enteignen. Das findet statt, das ist schon ein Stück weit vorangeschritten. Und der anderen Seite die Rechnung aufzumachen, wie lange Russland es eigentlich, und jetzt ist, kommt wirklich was Doppeltes, es aushalten kann und aushalten will. Diese Konfrontation mit einem zu diesen Instrumenten entschlossenen Westen durchzuhalten. Und da ist es schon jenseits aller Prognose, wie das aufgeht, schon eine sehr schräge Wahrnehmung zu behaupten, das sind ja bloß Wirtschaftssanktionen. Diese Wirtschaftssanktionen stehen im Dienste und im Namen eines großen neuen Weltgegensatzes, und das kann man alleine an diesem Instrument, auf das momentan hauptsächlich gesetzt wird, durchaus sehen. Das wäre erstmal das Angebot zu diesem Thema. Es folgt noch was daraus, nämlich auch ein Verhältnis der Einheitsfront, etwas, was das Verhältnis der Staaten, die diese Einheitsfront als Westen gegenüber Russland betreiben. Das rührt etwas auf, das deckt auch etwas auf, wie das Verhältnis innerhalb des Westens gestrickt ist. Aber vielleicht erstmal, bevor ich dazu was sage, die Nachfrage, ob es zu dem, was ich bisher ausgeführt habe, Fragen, Kritik, Gegenrede, Zustimmung oder was auch immer gibt. Nur zu, es gibt hier auch, wenn, ja, es gibt da auch ein Mikro, dann hört man das besser.
Ja, also ich fand sehr interessant, dass Sie das beleuchtet haben mit der Wirkung für die russische Bevölkerung. Und ich glaube, das kommt in der öffentlichen Debatte auch viel zu wenig zum Zug, dass diese Wirtschaftssanktionen konkreten Menschen, den Familien und Menschen eben in Russland, schaden und schaden sollen, so wie ich verstehe. Und das finde ich ethisch gesehen ein Skandal. Und ich finde, da gibt es in der Öffentlichkeit von Deutschland viel zu wenig Kritik und Gegenrede dagegen. Also es schadet Menschen, also die Menschen verlieren ihre Arbeit möglicherweise, die können ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen, Kinder können nicht mehr ordentlich gefördert werden, etc. etc. Danke.
Gesagt, dass man für den Wirtschaftskrieg auch das eigene Kapital in Dienst nimmt, dass wir mal auf ihre Profite verzichten sollen, weil wir jetzt uns davon was versprechen. Aber ich habe immer wieder in Diskussionen das Problem, dass ich dann den Nutzen nicht erläutern kann. Kannst du mir da helfen, argumentativ? Welchen indirekten, direkten oder nur durch Einnehmen der Pose, die man da als Weltmacho jetzt sich hinstellt, hat das schon einen direkten Nutzen oder hofft man sich da einen indirekten Nutzen oder wie könnte der aussehen? Was könnte sich ein Staat dabei denken? Welchen Nutzen er dann mittellangfristig denn davon hat? Außer Macht, also nur um der Macht willen, das ist ja nicht plausibel.
Doch. Aber vielleicht fehlt was. Also ich weiß nicht, ob es alle gehört haben. Also die Frage, also jetzt die zweite Frage, ich will es ganz kurz dann auch mit dem ersten Beitrag verknüpfen, ging darauf, sagen, ihm ist in Diskussionen schleierhaft, wie man deutlich macht, was die schädigenden Mächte des Westens eigentlich davon haben, wenn sie diesen Wirtschaftskrieg führen. Und da sagtest du eben am Schluss, außer der Macht, die sie daraus ziehen, wenn sie diesen Wirtschaftskrieg führen. Und das könnte doch irgendwie nicht der Witz sein. Und ich dachte eigentlich, darauf hingewiesen zu haben, doch, genau das ist der Witz. Was hat man davon? Und das ist jetzt wirklich nicht so was Hypothetisches. Also das war ein bisschen eine krumme Annahme in deiner Frage. Das ist nicht nur was Hypothetisches, sondern was hat man davon, dass dieser Wirtschaftskrieg teils geführt, teils erst angedroht wird in seinen weiteren Sanktionsstufen. Man hat davon, dass Russland in doppelter Gestalt, nämlich in Gestalt seines Kapitals, seiner Staatskonzerne und damit auch des Staatshaushalts ärmer geworden ist. Es hat mit der Entwertung des Rubel, auf die Zahlen kommt es jetzt nicht an, das ändert sich ja auch dauernd, einen nicht geringen Bruchteil seines nationalen Reichtums verloren. Russland ist ärmer geworden und Russland ist damit auch weniger mächtig geworden. Natürlich nicht in dem Sinne, wenn man es gleich an diesem sozusagen am Endsieg des Wirtschaftskriegs vergleicht. Nicht in dem Sinne, dass es handlungsunfähig geworden ist. Noch nicht mal in dem Sinne, dass Russland sagt, ja, okay, wir sehen ein, wir halten die Überlegenheit von Dollar und Euro Imperialismus nicht aus und deswegen geben wir klein bei. Aber in welchem Sinne dann? In dem Sinne, dass man erkennen kann, Russland ist dazu genötigt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen auf einer Ebene, die es mit seinem militärischen Njet gegen die Einkreisung seines Machtbereichs im nahen Ausland gar nicht antworten wollte. Russland ist genötigt, sich zu wehren. Was machen sie? Sie sagen einerseits, mit diesen Sanktionen könnt ihr uns nicht in die Knie zwingen. Okay, dann haben sie es offenbar auch noch nicht geschafft. Andererseits ist Russland genötigt dazu, seine Wirtschaft vor den kapitalistischen Folgen der Schädigung durch den stattfindenden Wirtschaftskrieg des Westens zu bewahren, zu schützen. Indem sie, gibt es dann verschiedene Maßnahmen, ihren Händlern, die nicht mehr von Metro oder Demeter beliefert werden, Verdienstausfälle aus dem Staatshaushalt zahlt. Zum Beispiel dadurch, dass sie Gegenmaßnahmen ergreift in Formen, wie das die westlichen Staaten in vergleichbaren Fällen auch tun, dass sie eben jede Menge Kredit dafür schöpfen durch ihre eigene Nationalbank, indem sie die krisenhaften Auswirkungen des Geschäftsboykotts und des Finanzboykotts nicht zulassen. Also genauso wie das die FED oder die EZB zur Bekämpfung des Zusammenbruchs ihrer eigenen Finanzsysteme und Währungen machen, dass sie permanent Kreditpapiere auflegen und den Banken irgendwelche Schrottpapiere abnehmen, um die Krise nicht zuzulassen, verfügt die russische kapitalistische Staatsbank über das Instrument, ja, Kredit zu schöpfen, nicht für das Anstoßen von Wachstum, sondern ausschließlich dafür, die krisenhaften Folgen auf die eigene Nationalökonomie und deren Basis nicht zuzulassen. Unterm Strich würde ich also sagen, du denkst wahrscheinlich an so etwas, und ich kenne es auch aus anderen Debatten selbst, dass gesagt wird, gerade die Deutschen, wie können die eigentlich so doof sein? Das Geschäft mit Russland, von dem sie doch bisher so wunderbar gelebt haben, aufzugeben, bloß, ja, was heißt hier wiederum bloß? Bloß, um Russland in die Knie zu zwingen. Man kann das doch mal umdrehen und sagen, Merkel, von der Leyen und der Schäuble als Finanzminister und der Gabriel als Wirtschaftsminister, wenn man die alle mal zusammennimmt und die setzen sich zusammen und sagen, ja, Deutschland beteiligt sich an prominenter Stelle an diesen Wirtschaftssanktionen, dann haben sie sich nicht verkalkuliert, sondern dann kalkulieren sie neu. Sie setzen etwas ins Verhältnis. Einerseits die Seite, dass der deutsche, imperialistisch betrachtet, hieß das früher mal abfällig, Scheckbuchimperialismus, einen politischen Aufstieg darüber hingelegt hat, dass man eben über diese ganze friedliche Eroberung und Erweiterung der EU, über wunderbare Geschäfte mit Russland, Schröder und Fischer in Pipeline-Geschäften drin und so weiter, einen politischen Aufstieg hingelegt hat, der Deutschland, dem deutschen Bruttosozialprodukt, dem deutschen Wachstum und der deutschen Führungsrolle in der Währungsunion enorm zugute gekommen ist. Das Ostgeschäft auf all diesen Ebenen, die ich genannt habe, ist ein nicht nur ein, sondern ein wesentlicher Baustein des deutschen Erfolgs in Europa und des Aufstiegs zur Führungsmacht. Das ist sozusagen die gute Meldung. Sie setzen das ins Verhältnis aber zu etwas, womit sie total unzufrieden sind. Offensichtlich hat die rote Linie, die Russland mit seiner Überführung dieser Politik auf die Ebene der militärischen Gewalt, des militärischen Willens und des militärischen Könnens, die wirtschaftliche Führungsnation Deutschland innerhalb der EU ein Dilemma, ein Defizit aufgezeigt, nämlich genau auf der anderen Seite, dass diese Wirtschaftsmacht, die man errungen hat, gar nicht durch wirkliche, ausreichende weltpolitische Macht und Fähigkeit gedeckt ist. Das kann man sich deutlich machen daran. Und da, das rührt dann auch schon ein bisschen an das, was ich eigentlich zum Schluss angedeutet habe. Dieser Wirtschaftskrieg wirft ein Licht auf das innerwestliche, auf das innerimperialistische Kräfteverhältnis und die einzelnen Rollen, die die USA auf der einen Seite, die Europäische Union insgesamt auf der anderen Seite und Deutschland im Besonderen kennzeichnen. Die Rollen sind in dieser Einheitsfront sehr eindeutig verteilt. Wenn man es erstmal so nimmt, nach der Seite hin, was dir sicherlich in solchen Diskussionen dann auch immer gesagt wird. Es gibt ja so die Lesart, die Deutschen werden von der NATO-Führungsmacht USA dazu genötigt, sozusagen zu ihrem eigenen Schaden in diese Einheitsfront gegen Russland einzutreten. Da ist ja auch was dran. Nur die Nötigung ist halt nur die eine Seite davon. Dran daran ist, die USA instrumentalisieren die erfreulich guten Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands zu Russland und die Geschäfte, die Deutschland damit macht, dazu, dass man gerade durch das Unterbinden deutschen Geschäfts in Russland den Russen am meisten schädigen und treffen kann. Das liegt in der Logik der Sache. Von mir aus, wenn man es mal als Herausforderung nimmt, Deutschland hat sich dazu gestellt und muss sich also fragen lassen, ob es bereit ist, als Teil des westlichen Bündnisses, und so argumentieren die Amis ja auch immer, der erheblich von dem militärischen Schutz durch die NATO, also auch die USA, profitiert hat. Im Windschatten dieses militärischen Schutzes ging überhaupt die ganze friedliche Eroberung des Ostens, die friedliche Eroberung der Erweiterung der EU überhaupt nur. Ob es bereit ist, dafür einen Preis zu zahlen. Und was eigentlich deutlich gemacht wird, jetzt in der neuen Lage, Russland fordert den Westen, also auch Deutschland, militärisch heraus. Der Westen, also auch Deutschland, antwortet mit diesem Wirtschaftskrieg. Wird deutlich gemacht, dass diese, nenne ich jetzt mal so, Rückendeckung, dass diese Deckung des speziellen deutschen Wirtschaftsimperialismus, des Euroimperialismus, durch die NATO, durch die USA also, zum Nulltarif nicht mehr zu haben ist. So, und jetzt findet genau das statt, wo du gefragt hast, wo man sagen kann, das ist nicht einfach verkalkuliert oder sehen Sie das nicht, sondern Deutschland muss sich entscheiden in dieser Frage. Wenn Deutschland sagt, nö, unsere Geschäfte sind uns wichtiger als diese Front gegen Russland, dann ist die Koalition, die ja jetzt erneuert worden ist, um einen wesentlichen Partner ärmer. Und es ist völlig klar, das ist wirklich kein Geheimnis, das kann man in jeder Zeitung oder zumindest zwischen den Zeilen lesen. Es ist völlig klar, dass die USA das den Deutschen sehr übel nehmen würden. Also sind sie damit konfrontiert, dass umgekehrt Deutschland etwas dafür tun soll, dass es nicht nur Teil dieser Einheitsfront gegen der amerikanischen Einheitsfront gegen Russland ist, sondern dass Deutschland auch mit der Anforderung konfrontiert ist, diesen nationalen Schaden zum Nutzen des transatlantischen supranationalen Bündnisses zu tragen. Diesen Beitrag zur Waffe Wirtschaftskrieg ist politisch innerhalb der NATO verlangt und ist die Bedingung dafür, dass dieser Wirtschaftskrieg läuft. Weil das ist ganz umgekehrt auch klar. Natürlich wissen auch die USA, dass wenn Deutschland dabei nicht mitzieht, die Waffe ein Stück stumpfer wird. Also wird es so behandelt, zumindest nach dem politischen Muster hin, so, dass gesagt wird, und das würden wir als, Ausscheren, Bruch der Koalition oder sonst irgendwas werten. Die Erneuerung des Westens, die ja jetzt nicht nur als Wirtschaftskriegsbündnis, sondern eben auch als NATO stattfindet, eben an diesen beiden am Anfang genannten Fronten, bleiben wir nur mal gegenüber dem Osten, ist eben die Forderung dafür, braucht es eben nicht bloß einen Wirtschaftskrieg, der ist ja gar nicht Sache der NATO, aber es braucht begleitend und wiederum in Kombination mit dem Wirtschaftskrieg auch die Stärkung des Bündnisses, das dafür da ist, wirkliche heiße Kriege zu führen und sich zumindest wirksam darauf vorzubereiten, sprich aufzurüsten, sprich den Rüstungsetat zu erhöhen, wie die Forderung ist. Deutschland zahlt nicht die vereinbarten 2% des Bruttosozialprodukts in seinen Rüstungsetat rein und. Also insofern, das ist nicht, wo ist der Nutzen, sondern zwei Sorten von Nutzen sollen gegeneinander abgewogen werden. Nämlich der geschäftliche Nutzen aus dem internationalen Verkehr und der politische Nutzen aus der Gewaltkonkurrenz der Staaten. Ja.
Ich wollte mal fragen, Politiker betonen oft, dass ihnen das unangenehm sei, zwar jetzt sowas wie ein Wirtschaftskrieg oder auch wirkliche Kriege durchzuführen, aber im Rahmen der Bündnispflicht seien sie zu solchen bedauernswerten, von ihrer Seite aus bedauernswerten Taten da mehr oder weniger genötigt. Was kann man dazu sagen von wegen Bündnispflicht? Also wir würden eigentlich gerne anders, aber diese Partnerschaft, diese Bündnispflicht nötigt einen zu solchen wenig menschenfreundlichen Maßnahmen.
Hallo, ich habe noch eine andere Frage, also die sich jetzt nicht an seine Frage anschließt. Sie haben immer gesprochen von EU hat sich erweitert, NATO hat sich erweitert. Aber ich habe nie auch nur ansatzweise gehört, ob sie denn diesen Ländern auch, also in Osteuropa, also die zwischen Russland und Deutschland jetzt beispielsweise sich befinden, ob sie ihnen auch in irgendeiner Form die Möglichkeit der politischen Selbstbestimmung zugestehen, ob sie ihnen zugestehen, dass sie selber entscheiden, ob sie zum russischen Machtbereich gehören wollen, einen dritten Weg gehen wollen, zur EU gehen wollen. Und ich muss sagen, ich habe diese Jahre seit 1990 anders erlebt. Also ich habe erlebt, dass sich der Großteil der Länder nicht in die EU gezwungen gefühlt hat, sondern freiwillig dort eingestiegen ist, teilweise aus Angst vor Russland in die NATO eingegangen ist. Und vielleicht können Sie da was zu sagen, weil das hat mir in der Diskussion hier völlig gefehlt. Auch die Ukraine, Sie haben von Russland und der EU geredet, aber mit keinem Wort davon geredet, dass vielleicht die ukrainischen Bevölkerungsteile auch irgendeine Meinung haben oder einen gewissen Willen haben, ob sie zu Russland gehören wollen oder nicht und ob ihnen überhaupt ein Recht dazu zugestanden wird, selbst auszuwählen, zu wem sie gehören wollen.
jemand was dazu sagen? Also es sind zwei verschiedene Fragen, die aber ein bisschen das Ähnliche berühren. Also ich fange mal bei dem zweiten Beitrag an und versuche damit auch auf deine Frage nach Bündnispflicht oder Freiwilligkeit und Inhalt dieser Freiwilligkeit zu kommen. Also vielleicht erstmal die Klarstellung, weil das ja durchaus kritisch gemeint war, dass ich das nicht erwähnt habe oder nichts dazu gesagt habe. Ich verstehe mich sowieso nicht als irgendjemanden, der anderen Völkern ein Selbstbestimmungsrecht zuspricht oder abspricht. Das tun Staaten nach ihren Kalkulationen, ihren Interessen und gegen den hässlichen Inhalt davon habe ich ja zumindest einiges gesagt. Okay, selbstverständlich, es ist unbestreitbar, dass die friedliche Erweiterung der EU und der NATO nach Osten friedlich insofern war, als sie nicht gegen, sondern mit dem Willen, und da muss man erst mal sagen, der Staaten, die Menschen haben da sowieso erst mal nichts zu melden, der Staaten passiert ist. Ja, das ist so. Die sind nicht erobert worden, das ist kein Kolonialismus, das ist kein Raub, der da stattfindet, das ist kein Überfall, wie man sich halt früher in imperialistischen Zeiten Länder eingemeindet hat, Länder, ihre Ressourcen und ihre Völker, ihre Insassen. Nur wenn man sich das nimmt, dann heißt es ja nicht, friedliche Erweiterung ist die Abwesenheit von Gewalt oder die Abwesenheit von Erpressung. Auf einer doppelten Schiene. Und da würde ich dann schon ein großes Fragezeichen machen hinter die Seite. Man kann das einfach so als freiwillig nehmen. Man muss zumindest fragen, welche Alternative diesen Staaten vorgelegt worden ist. Wenn man es mal grob sagt, das, was ich vorhin zu Weltmarkt und Weltfinanzsystem gesagt habe. Das Kräfteverhältnis zwischen Staaten wird heute nicht mehr bestimmt und verändert durch Raub oder Überfall in erster Instanz, sondern durch Tausch und Geld. Und das ist wiederum nichts bloß Ökonomisches, sondern das ist was Politisches und in der Konsequenz dann doch etwas, was mit der unmittelbaren Machtfrage zwischen Staaten zu tun hat. Und da kann man sagen, ja, so wie die Sowjetunion unter Gorbatschow sich zum Systemwechsel vom Sozialismus zum Kapitalismus entschieden hat, haben sich auch die Staaten, die vorher zum weiteren Ausland der Sowjetunion, also des Ostblocks, gehört haben, dazu entschieden, sich künftig ihr nationales Heil kapitalistisch zu verdienen. Das haben sie sich vielleicht erstmal nicht ausgesucht, aber letztendlich haben sich dann halt doch Führungen gefunden, die sich dazu entschieden haben. Es war halt einfach so, in dem Maße, wie die Mutternation kapitalistisch geworden ist, waren ihnen ihre ökonomischen Lebensadern auch abgeschnitten. Diese Notlage, der ehemals realsozialistischen Ökonomien hat die EU für ihr Angebot, kommt doch zu uns, ausgenutzt in unterschiedlicher Form. Aber auf jeden Fall, um es abzukürzen, an der Ukraine eigentlich ganz deutlich. Dieses Assoziationsabkommen war nicht einfach ein Abkommen, was geheißen hat, lieber Herr Janukowitsch und dein ganzer ökonomischer und politischer Laden, komm zu uns, weil mit uns kann man wunderbare friedliche Geschäfte machen und davon hat dein Land auch was. Sondern dieses Angebot, diese Angebotsseite, die so ein Abkommen zweifelsohne hat, wenn man sowas kontrahiert, dann war direkt damit verknüpft, dass es hieß, und dafür hat die Ukraine den Preis zu zahlen, ihrer Handelsbeziehungen mit Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu Russland zu kappen. Also unmittelbar ein Angebot verknüpft mit einer ultimativen Erpressung, die hieß, wenn ihr zu uns in unseren Wirtschaftsraum rein wollt, dann heißt es raus aus dem russischen Wirtschaftsraum, weil Russland ins Auge gefasst war als diese Nation, die man sukzessive um dieses nahe Ausland und seine Machtbasis berauben will. Also wenn man das mal so gegenüberstellt, ist jetzt erstmal meine kurze Behauptung dazu, dann sieht die Sache nicht mehr so schwarz-weiß aus, dass man sagt, freiwillig oder gewaltsam, friedlich oder kriegerisch, sondern die friedliche Ausweitung des EU-Machtbereichs zielte nicht nur auf das Gewinnen eines größeren Marktes, auf das Gewinnen eines größeren Wirtschaftsraums, sondern damit verknüpft auf das Gewinnen eines Raums, den man aus dem russischen, und jetzt mal unterstrichen, Machtbereich herausbricht, indem man ihm Ressourcen wegnimmt. Vielleicht mal das direkt dazu. Ich komme dann auf deine Frage mit der Bündnisdisziplin noch zurück. Aber das ist jetzt, es sind einfach zwei Fronten nebeneinander. Nämlich einerseits. Ja.
Man hört ganz oft die Freiwilligkeit, mit der die Osteuropäer sich nach Westen einsortieren lassen oder das einsortieren lassen, zu Westen orientieren und gegen Russland. Das wäre schon eine ganz gewichtige Widerlegung der Behauptung, da geht es um eine westliche Machtpolitik gegenüber Russland. Jetzt muss man vielleicht mal sagen, überhaupt schon dieses ganze, die Logik dieses Arguments, die ist für sich überhaupt nicht eindeutig. Man muss ja gar nicht bestreiten, dass da ganz viel osteuropäische, antirussische Freiwilligkeit mit dabei ist. Nur, es ist ja seinerseits total verlogen, wenn die EU oder die NATO auf die Osteuropäer hindeuten und sagen, die wollten unbedingt und da könnten wir so ungefähr nicht Nein sagen. Es bleibt doch die souveräne Entscheidung Europas und der NATO, welchen von diesen teilweise sehr dringlichen Anträgen auf Aufnahme sie stattgeben. Also das ist Interesse und auch das Interesse dieser kleinen osteuropäischen Staaten gibt, im westlichen Bündnis teilweise ausdrücklich gegen Russland zum Schutz vor Russland mitmachen zu dürfen, das streicht überhaupt nicht durch. Das ist überhaupt keine Widerlegung eines westlichen Machtinteresses und Machtkalküls gegenüber Russland. Die Gegenprobe kann man auch machen. Der Westen behält sich total vor, welchen von diesen Anträgen er stattgibt und welchen nicht. Die Türkei zum Beispiel, die hat es bis heute nicht geschafft.
Mir ist noch eingefallen, um auf die erste Frage nochmal einzugehen, dass es Menschen sind, die da von der ganzen Sanktion getroffen sind, dass das wahrscheinlich auch genau mit ein Grund ist, warum das gemacht wird. Nämlich um Russland nicht nur jetzt wirtschaftlich klein zu kriegen, sondern wirklich im Land Chaos und vielleicht auch Aufstände hervorzurufen, wie das eben auch in anderen Ländern passierte, des Mittleren Ostens, wo Reformen, gefordert wurden und die Revolutionäre sich im Prinzip zum Instrument der Hegemonialmacht USA gemacht haben, indem sie eben ihre Regime gestürzt haben, das Land im Chaos versank und wunderbar die Türen geöffnet hat für die Interessen eben aus dem Westen. Und dass Gaddafi quasi die Goldwährung einführen wollte, um eben der Federal da was entgegenzusetzen, das hat ihm wahrscheinlich das Genick gebrochen. Was Russland unter anderem jetzt eben auch mit den BRICS-Ländern vorhat, geht ja auch wieder in die Richtung. Und das sind alles eben Bedrohungen, würde ich mal sagen, die es zu bekämpfen gilt. Und in dem einen Land wird das so gemacht, in dem anderen Land wird es so gemacht. Und die Wirtschaftssanktionen, wenn sie dazu führen sollten, dass in Russland ähnliche Unruhen losbrechen wie in anderen Ländern jetzt in den vergangenen Jahren, dann gleichermaßen vielleicht auch noch in China, was jetzt in Hongkong gerade beginnt. Das sind alles Dinge, die irgendwie auf dem Weg sind und die sich in ein paar Jahren bewahrheiten werden, inwieweit das die Entwicklung des Gegengewichts zu der US-Macht beeinflussen werden. Ich kann mir gut denken, dass das mit ein Grund ist, warum überhaupt jetzt da die Wirtschaft so eingeschränkt wird. Ja, was vor ein paar Jahren schon nicht so ganz geklappt hat, da gab es ja auch schon Proteste in Russland, aber die haben sich nicht zu so nationalen Unruhen ausgeweitet, dass da das wirklich das Regime gefährdet war. Vielleicht ändert sich das mittlerweile. Ja.
Könnte der Wirtschaftskrieg auch nach hinten losgehen, dass also die Russland liefert ja die Basis für die Wirtschaft von Deutschland. Wenn die entzogen wird, dann läuft hier auch keine Industrie mehr. Auch, dass die BRICS-Staaten sich jetzt zusammentun, gegen den Dollar eher vorzugehen und untereinander Handel betreiben, statt über den Dollar. Dass es dem Petrodollar-System dann auch ins Wanken bringen kann und damit dann auch die Schulden der USA nicht mehr refinanziert werden können, dass dann das Kartenhaus Dollar dann auch zusammenbricht. Könnte sowas auch passieren?
Also bei all diesen Szenarien, sowohl auf der Ebene, die du angesprochen hast, als auch auf der Ebene, die du angesprochen hast, finde ich es eigentlich immer etwas klarer und zielführender. Wenn man sich nicht so sehr die Frage stellt, was können Sie denn eigentlich alles anrichten und womöglich auch an unerwünschten Nebenwirkungen anrichten. Klar, es kann einiges dabei in die Hose gehen. Das ist aber eigentlich eine Banalität. Nur, ich habe auch schon im Vortrag versucht, darauf Wert zu legen, zu sagen, was kann denn da eigentlich in die Hose gehen? Ja, sie schmieden eine neue Waffe, zumindest in diesem Kaliber neu. Sie beleben ein altes Mittel moderner Kriegsführung, nämlich den Wirtschaftskrieg, neu. Das hat einerseits dieses Moment, auf das du nochmal eingegangen bist, zu den Staat seiner Machtquellen zu berauben, gehört nicht nur das, dass man Ressourcen kaputt macht, sachliche Ressourcen kaputt macht, Waffen, Infrastruktur, alles, was unter Dual Use gilt, sondern auch, dass man das kaputt macht, was eigentlich das Dual Use par excellence ist, das Geld des anderen Staates. Und die Möglichkeiten, auf dem Weltfinanzmarkt Geld zu verdienen und Geld zu refinanzieren. Sondern, dass man auch kaputt macht, so etwas wie Volk, nicht nur indem man es direkt angreift, im direkten Kampf, sondern eben das Volk auch als Heimatfront angreift. Und zur Heimatfront, gerade eines modernen Staates, gehört nicht nur die Tatsache, dass die Leute die nützlichen Idioten ihrer Herrschaft sind, sondern auch sein wollen, ihre Herrschaft sein wollen. Deswegen zielt man auf die materielle Basis der Grundlage der Loyalität des Volks mit seiner Herrschaft. Das hat für frühere Kriege auch schon gegolten. Und das gilt eben dann auch dafür, was ja jetzt auch schon mehrmals genannt worden ist von euch. Ja, dann gehört es auch dazu, dass es eine menschliche Sauerei ist. Da sind wir uns hier alle einig. Und ich sage dazu, diese menschlichen Sauereien und Gewalttätigkeiten, die den Staaten gegenüber den Leuten zugefügt werden, in ihrer Eigenschaft als passive und aktive Mitmacher ihrer Staaten, ist eben nicht nur menschliche Sauerei, sondern imperialistisch notwendig. Das ist der Preis, der dafür gezahlt wird. So, jetzt auf deine Frage zurück. Dieses, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja so gedacht, womöglich schmieden sie da eine Waffe, die letztendlich gegen sie selber losgeht, indem es die ganze Basis ihres eigenen nationalen, internationalen Kapitalismus untergräbt. Und das würde ich anders beantworten. Ja, die Möglichkeit existiert. Ich entnehme aber der Tatsache, dass die Staaten bereit sind, um diese Feindschaft gegen Russland so zu erledigen, den entschlossenen Willen, dass sich alles, was sie tun, diesem Haupt- und Oberzweck zurzeit unterzuordnen hat. Die sind bereit, ja, man kann natürlich sagen, die haben Nerven, mitten in ihrer Weltfinanzkrise, die längst noch nicht ausgestanden ist, leisten sie sich eine gigantische Aufrüstung, die ja gerade erst wieder neu eingeleitet wird, leisten sie sich eine Strapazierung ihres Staatskredits nicht nur dafür, die Krise nach innen auf ihr eigenes Weltgeld zu verhindern, legen dafür Milliarden und Billionen Dollars und Euros auf, sondern sie leisten es sich auch, einen Teil des Wachstums, wenn sie es überhaupt noch auf den Weltmärkten erzielen, dafür zu opfern, diese Front gegen Russland für sich zu entscheiden. Ja, aber jetzt überleg mal, um es noch ein bisschen anschaulicher zu machen, dass ich eine andere Richtung da denke. Also die sitzen ja immer in irgendwelchen Runden zusammen und besprechen das, wie man das so macht. Wie Deutschland sich aufstellt, wie Amerika sich aufstellt, wie Deutschland sich zu Amerika stellt und so. Lässt sich Deutschland dazu bringen, ein Teil seines Wachstums, das es für seine Bilanz erzielt, in den Dienst einer großen westlichen Einheitsfront unter der Führung Amerikas, also auch des ökonomischen Hauptkonkurrenten auf dem Weltmarkt, zu stellen? Das ist die Frage. So, trotzdem redest du eigentlich immer so nach der einen Seite, haben die da irgendwas übersehen? Merken die nicht, dass sie ihr Wachstum opfern, das sie doch so dringend brauchen? Doch, sie merken es. Und sie machen eine Abwägung. Und sie machen, wenn man so ganz platt sagt, eine Prioritätenliste. Die heißt, natürlich wäre es ihnen sicherlich lieber, sie könnten beides haben. Nämlich einerseits so weitermachen, wie man in Europa sich als Weltwirtschaftsmacht, als die führende Euronation an Europa mit dem osteuropäischen Markt dumm und dusselig verdient und zugleich das hinzukriegen, dass man darüber, auch das noch zu deiner Frage vorhin, das dumm und dusselig verdienen ist doch kein Selbstzweck, sondern das dumm und dusselig verdienen auf dem Weltmarkt ist wiederum das Mittel dafür, dass man dann auch Potenzen hat, die eigentlich die eigene staatliche Weltgeltung besser zu finanzieren, potenter machen zu können. Das ist doch noch lange nicht fertig. Es gab mal irgendwann, das war noch in den 70er Jahren, diesen Spruch für das imperialistische Leiden Deutschlands von Helmut Schmidt. Der hat gesagt, Deutschland ist ein ökonomischer Riese und ein politischer Zwerg. Und wenn ein Kanzler so etwas sagt, dann ist es keine Feststellung, sondern ein Auftrag, nämlich ökonomischer Riese bleiben und auch ein politischer Riese zu werden. So, jetzt hat man dafür einiges unternommen. Autonom, Deutschland ist, sagen wir mal, politisch jetzt mittelgroß. Kein Zwerg mehr, aber auch noch kein Riese. Und diesen Status, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, aber auch nur angedeutet, diesen Status konnte man sich leisten auf der Basis dessen, dass Deutschland im westlichen Bündnis eine Doppelrolle gespielt hat. Und die Doppelrolle hat geheißen, einerseits nicht an vorderster Front in den Kriegen zur Gestaltung der neuen Weltordnung der USA mitzumischen, sich aber auch nicht davon abzuwenden, sondern fallweise zu entscheiden, ob man sich am Irakkrieg, an den Golfkriegen, am Irakkrieg, am Jugoslawienkrieg, am Libyenkrieg, an der Syrienaktion in Afghanistan und so weiter beteiligt. So, das hat man fallweise entschieden. Mal hat man mehr auf Bündnisdisziplin gesetzt, also hat sich etwas davon versprochen, auch nicht gegen den eigenen Willen, sondern man hat sich etwas davon versprochen, dass Deutschland in dieser westlichen Front mit dabei ist. Eben mit dabei ist. Mal hat man gesagt, bloß mit dabei sein und den Hilfs-Sheriff für die USA zu machen, ist uns zu wenig. Andererseits ist das immer nicht so dabei zu sein, wie zum Beispiel die Briten oder die Franzosen. Auch wiederum ein Leiden der Deutschen, das kann man gar nicht in der Vergangenheit sagen, sondern es ist ein Leiden und ganz offensichtlich, davon künden ja solche Zitate, wie ich sie am Anfang vorgelesen habe, hat Deutschland sich vorgenommen, ganz unabhängig von ganz konkreten Fällen, als der Gauck dieses Zitat gesagt hat, da hat er von Jesiden und Ukraine und so weiter noch gar nicht viel gewusst, sondern hat einfach ganz abstrakt, also generell gesagt, Deutschland muss mehr internationale Verantwortung übernehmen, also militärisch und weltpolitisch besser militanter werden. So, das ist die Ankündigung gewesen. Jetzt fehlt es offenbar zurzeit weniger am Willen als an den Mitteln, diese Rolle auch tatsächlich spielen zu können. Weil in dem Szenario, das wir eben hatten, Deutschland stellt sich auf den Standpunkt, okay, gegen Putin sind wir, gegen dessen Großmachtträume auch, aber die Profite der Deutschen Bank und der Metro opfern wir nicht auf dem Altar der Front gegen Russland. So, das haben sie nicht gemacht. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, sie trauen es sich nicht, wo sicherlich was dran ist, aber sie trauen es sich auch nicht zu, dieses Nein durchzuhalten. Dieses Stück praktizierte Anti-Amerikanismus gegen die Führungsnation. Das trauen sie sich nicht zu und setzen es ins Verhältnis, das ist dann die positive Seite der Kalkulation, dazu, dass man damit auch den eingeschlagenen Weg, den man ja gehen will, Deutschland soll mehr zu melden haben in der Welt und damit auch in der NATO mehr zu melden haben, dass dieser Weg dann sofort wieder beendet wird. Weil dann steht Deutschland schon wieder abseits. Und das ist, was ich am Anfang angedeutet habe. Also ich weiß nicht, ob ihr euch diese Bundestagsdebatte, das ist jetzt ein anderes Feld, aber wirklich die gleiche Logik. In dieser Bundestagsdebatte um die Waffenlieferung in den Irak kam 100-mal der Satz, Deutschland darf nicht wegschauen. Und das hieß nix wie hin. Und zwar, wenn man nicht wegschaut, dann heißt es, dass man diejenigen, von denen man nicht wegschauen will, damit ausstattet, sie zumindest mit Waffenlieferungen unterstützt, dass die Waffen in die richtigen Hände kommen. Die Kritik an Waffen seitens der Friedensmacht Deutschland, sage ich jetzt mal so polemisch. In dieser Debatte hat ganz klar geheißen, gegen die eine Bemerkung von Gysi, der gesagt hat, Hohes Haus, im Irak gibt es eh schon zu viele Waffen, war die Antwort im Klartext, im Irak gibt es zu viele Waffen in den falschen Händen und zu wenige Waffen in den richtigen Händen. Das ist die Art der Intervention, die man machen wollte. Und dafür gibt es einen guten Grund offenbar. Und das möchte ich nicht so in die Seite abtun, vor lauter Kriegsgeilheit vergessen Sie Ihr Wachstum.
Könnte ja sein, dass mit unseren Waffen eines Tages unschuldige Frauen und Kinder getötet werden. Was auch nur heißt, es könnte sein, dass mit unseren Waffen Zwecke verfolgt werden, die unseren Zwecken nicht mehr entsprechen. Das war das einzige, das stärkste Gegenargument, was ich von diesen Lieferungsgegnern gehört habe. Was also nur heißt, ja, um Gottes Willen natürlich liefern, wenn sichergestellt ist, dass unsere Zwecke auch wirklich damit durchgeführt werden.
Ich habe einen kleinen Kommentar und eine kleine Frage auch über den Wirtschaftskrieg und die USA und ganz in Europa haben die Wirtschaftskrieg gegen Russland im Afghanistan schon benutzt und sie haben die islamischen Bewegung in Afghanistan schon finanziert mit Geld, mit Waffen. Und das war der Waffen im falschen Händen. Was passiert jetzt? Das ist die Frage im Irak, dass die Waffen im richtigen Händen oder im falschen Händen. Anderer Seite auch, sie haben gesagt von der islamischen Bewegung, ja, sie konnten ihren islamischen Staat etablieren. Und in diesem Punkt möchte ich sagen, Überblick im islamischen Geschichte, dass der sogenannte islamische Staat unmöglich ist. Jetzt auch gibt es Kämpfe gegen USA und ganz in Europa gegen den USA und ganz in Europa gegen islamische Bewegung. Und wir sprechen jetzt im Nahen Osten über die Sykes-Picot. Gibt es einen neuen Sykes-Picot mit neuen Grenzen, mit neuen Staaten, weil den USA und Europa die kurdische Staat unterstützen. Danke.
Vielleicht noch eine Bemerkung. Du musst auch mal sagen, ob dir das, die Debatte jetzt auch ein bisschen geholfen hat bei deiner Frage mit Bündnisdisziplin. Klar, Bündnisdisziplin, das hört sich immer so an, wie Deutschland oder die Europäer werden von den übermächtigen Amis zu etwas genötigt, was sie gar nicht wollen, und bloß die Seite festgehalten, aber sie trauen sich nicht. Und deswegen gibt es ja dann auch so hässliche Gerüchte wie, dass jetzt die Merkel der neue Pudel von Obama ist. Es gibt einen Anti-Amerikanismus, der sich gewaschen hat in Teilen der herrschenden Klasse, und die tun auch wiederum was dafür, das ihrem Volk zu verklickern. Nur ist eben dieser Anti-Amerikanismus nicht zu verwechseln mit Anti-Imperialismus, weil das ist so etwas wie, man leidet an der relativen Ohnmacht Deutschlands gegenüber der Führungsnation. Und solche Kritik läuft in der Konsequenz auch immer darauf, dass Deutschland sozusagen die eigenständige Seite, die Autonomie seines eigenen seines eigenen Imperialismus, seiner eigenen Weltgeltung stärker vertreten müsste gegenüber den USA, und kriegt eigentlich sowas wie die kongeniale Antwort nach der anderen Seite hin, die eben heißt, ja, aber Deutschland fährt doch letztendlich mit der Betonung der Freundschaft, also auch der Bündnisleistungen zu Amerika, besser, als wenn es sich versucht, eigenständig von Amerika abzunabeln. Das sind eigentlich, in der Konsequenz ist das ein Streit über zwei unterschiedliche Wege und Linien, wie Deutschland seine weltpolitischen Ansprüche, die man begrüßt, mit besseren oder schlechteren Mitteln verfolgt. Also in die Ecke muss man das auch mal abtun, glaube ich. Also wir müssen mal sagen, weil sich gewisse Aufbruchsbewegungen geltend machen, ob es noch weitere Diskussionsbedarf gibt. Sonst würde ich sagen, vertagen wir uns zumindest auf einen kleineren Kreis. Ich weise auf jeden Fall nochmal auf ein paar Hefte hin, die an unserem Büchertisch sind, zu diesem Thema. Einerseits eben zu diesem Thema, wo ich heute hauptsächlich zu referiert habe, Wirtschaftskrieg gegen Russland als Teil des Dollarimperialismus, gibt es im neuen Gegenstandpunkt, der jetzt diesen Monat erschienen ist, einen brandaktuellen Artikel. Und es gibt zu den verschiedenen Themen, die jetzt heute mehr oder weniger angerissen worden sind, Weltmarkt und Weltmacht, gibt es ein paar sehr preisgünstige, preisreduzierte Exemplare, Weltmarkt und Weltmacht oder auch zum islamischen Fundamentalismus. Das sei also nochmal wärmstens darauf hingewiesen, dass man da auch nachlesen kann oder nachkaufen kann und dann vielleicht für die nächste Veranstaltung wieder neuen Diskussionsstoff hat. Dann würde ich sagen, dann vertagen wir uns jetzt.